Rainer, lies mal vor. 21. Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch.
Van Helsing stand unwillkürlich auf.
»Wir wissen nun das Schlimmste«,
sagte er.
»Er ist hier und wir kennen seine Absicht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir wollen uns bewaffnen, gerade so wie in jener Nacht, und keine Zeit verlieren. Jeder Augenblick ist kostbar.«
»Wir hatten es nicht für nötig gehalten, unseren Befürchtungen, unserer Überzeugung Worte zu verleihen. Wir waren unserer Übereinstimmung gewiss. Wir eilten in unsere Zimmer und holten die Gegenstände, die wir beim Eindringen in das Haus des Grafen benutzt hatten. Der Professor hatte die seinigen schon bereitgelegt. Als wir uns im Korridor trafen, deutete er auf sie und sagte,
»Ohne das kann ich nicht mehr sein. Es wird mich auch nicht verlassen, bis dieses unglückliche Geschäft zu Ende geführt ist. Seid vorsichtig, liebe Freunde. Es ist ja kein gewöhnlicher Feind, mit dem wir es hier zu tun haben. Leider musste es Frau Mina am eigenen Leib erfahren.«
Er hielt inne. Seine Stimme versagte. Ob in meinem Herzen Zorn oder Schrecken vorherrschte, weiß ich nicht. Vor der Tür zu dem Zimmer der Harkers blieben wir stehen. Arthur und Quincy hielten sich etwas zurück. Arthur sagte,
»Sollen wir sie denn stören?« »Wir müssen«,
sagte Van Helsing fest.
»Wenn die Tür verschlossen ist, so müssen wir sie eindrücken.«
»Wird sie nicht furchtbar erschrecken? Es ist nicht üblich, in das Zimmer einer Dame einzubrechen.«
Van Helsing erwiderte feierlich,
»Sie haben ganz recht. Aber es handelt sich um Leben oder Sterben. Für den Arzt sind alle Zimmer gleich. Selbst wenn es nicht der Fall wäre, für mich wäre es heute Nacht doch der Fall. Freund John, wenn ich die Klinke drücke und die Tür geht nicht auf, dann lehnen Sie Ihre Schultern dagegen und stemmen, und Ihr anderen auch. Jetzt los!«
Er drückte auf die Klinke, aber die Tür gab nicht nach. Wir stemmten uns mit aller Kraft dagegen. Mit einem lauten Krach barst das Schloss, die Tür sprang auf und wir fielen fast der Länge nach in das Zimmer. Der Professor war tatsächlich zu Boden gefallen. Ich konnte noch sehen, wie er sich rasch wieder aufrichtete. Der Anblick, der sich uns bot, lähmte mich fast. Ich fühlte, wie sich meine Haare sträubten und mein Herz stillzustehen begann. Das Mondlicht war so hell, dass es sogar durch den dicken gelben Vorhang das Zimmer noch so weit erleuchtete, dass man gut sehen konnte. Aus dem Bett, zunächst im Fenster, lag Jonathan Harker. Sein Gesicht war gerötet und sein Atem mühsam, es habe ihn ein Schlag getroffen. Auf der Kante des dem Fenster ferner stehenden Bettes kniete die weiße Gestalt einer Frau. Neben mir stand ein großer, hagerer Mann, vollkommen schwarz gekleidet. Sein Gesicht war abgewandt. Aber als er sich umdrehte, erkannten wir den Grafen zweifellos. Sogar die Narbe auf seiner Stirn war zu sehen. Mit seiner linken Hand hatte er Frau Minas Hände umfasst und hielt sie mit ausgestrecktem Arm weit von sich. Seine rechte umklammerte ihren Nacken und drückte sie mit dem Gesicht an seine Brust. Ihr weißes Nachthemd war mit Blut bespritzt und Blut rann wie ein feiner Faden über des Mannes Brust, die er entblößt hatte. Ihre Stellung hatte verzweifelte Ähnlichkeit mit der eines kleinen Kätzchens, dem ein Kind die Nase in die Milch stößt, um es zum Trinken zu zwingen. Als wir in das Zimmer hineinpolterten, wandte sich der Graf um. Sein dämonischer Blick, von dem ich schon so oft in den Berichten gelesen, richtete sich auf uns. Seine Augen flammten in roter Höllenglut. Die weiten Nüstern der weißen Adlernase öffneten sich und zitterten. Die weißen, scharfen Zähne, die hinter den vollen Lippen des bluttriefenden Mundes sichtbar wurden, schlugen zusammen wie die eines wilden Tieres. Mit einem mächtigen Stoß warf er sein Opfer auf das Bett zurück, das es sich überschlug, wie von einem Berg herabgeworfen, und stürzte sich auf uns. Eben hatte der Professor sich aufgerafft und hielt dem Vampir die Büchse entgegen, in der sich die heilige Hostie befand. Der Graf blieb sofort stehen, genau wie es Lucy vor der Gruft getan, und zog sich zurück. Immer weiter und weiter wich er von uns, die ihn mit den hoch erhobenen Kruzifixen bedrängten. Der Mond verdunkelte sich einen Augenblick, scheinbar zog eine Wolke an ihm vorüber. Und als das Gaslicht unter dem Streichholz Quincys aufflammte, sahen wir nichts mehr als einen dünnen Dampf. Dieser verschwand, ehe wir uns noch zu fassen vermochten, durch den Spalt unter der Tür, die sich in demselben Schwung, mit dem sie aufgestoßen worden war, wieder geschlossen hatte. Van Helsing, Arthur und ich gingen auf Frau Harker zu, die unterdessen ihr Bewusstsein wiedererlangt hatte. Sie stieß einen wilden, gellenden Schrei aus, der so verzweifelt klang, dass ich ihn bis zu meiner Sterbestunde nicht vergessen werde. Einige Sekunden lag sie noch verwirrt und hilflos. Ihr Gesicht war von einer erschreckenden Blässe, die noch auffallender wurde durch das Blut, das ihre Lippen, ihre Wangen und das Kinn beschmutzte. Von ihrer Kehle rann ein dünner Blutfaden nieder. Ihre Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen. Dann schlug sie ihre Hände vor das Gesicht, die noch die roten Spuren von dem furchtbaren Griff des Grafen trugen. Ein leises, wehes Weinen schüttelte ihren Leib und gab uns Kunde von dem unermesslichen Jammer, der sich vorher schon in dem entsetzlichen Schrei Luft gemacht hatte. Van Helsing trat näher und bedeckte ihren Körper mit dem Betttuch, während Arthur, nachdem er einen langen, mitleidigen Blick auf ihr Antlitz geworfen, aus dem Zimmer rannte. Van Helsing flüsterte mir zu.
»Jonathan liegt in der Lethargie, von der wir wissen, dass sie der Vampir hervorrufen kann. Können vorerst nichts für Frau Mina tun, sondern müssen warten, bis sie sich selbst wieder etwas erholt. Ich werde Jonathan wecken.«
Er tauchte das Ende eines Handtuchs ins Wasser und fuhr ihm damit über das Gesicht, während Frau Harker noch ihr Antlitz zwischen den Händen verborgen hielt und herzzerbrechend schluchzte. Ich zog den Vorhang auf und sah aus dem Fenster. Klarer Mondschein lag draußen. Ich konnte Quincy Morris sehen, der über den Rasen lief und sich im Schatten eines großen Eibenbaumes versteckte. Ich begriff nicht, was er damit wollte. Da hörte ich plötzlich den Schrei Harkers, der halb zu sich gekommen war, und begab mich an sein Bett. Auf seinem Gesicht lag ein Zug wildesten Entsetzens. Einige Augenblicke noch schien er wie betäubt, dann aber, als ob ihm auf einmal das volle Bewusstsein zurückgekehrt sei, richtete er sich auf. Sein Weib war durch die rasche Bewegung aufmerksam geworden und breitete die Arme nach ihm aus, als wolle sie ihn umschlingen, zog sich aber sofort instinktiv zurück, presste ihre Hände wieder vor die Augen und weinte heftig.
»Um Gottes Willen, was soll das?« schrie Harker. »Dr. Seward, Dr. Van Helsing, was ist geschehen? Was hat man ihr getan? Mina, was ist mit dir? Was soll das Blut? Mein Gott, ist es so weit gekommen?«
Er warf sich auf die Knie und rang in wütender Verzweiflung die Hände.
»Großer Gott, hilf uns, hilf ihr!«
Mit raschem Entschluss sprang er aus dem Bett und kleidete sich hastig an. Seine ganze Tatkraft war erwacht.
»Was ist geschehen? Sagen Sie mir alles!«
rief er.
»Dr. Van Helsing, tun Sie etwas, Mina zu retten! Es kann doch noch nicht zu spät sein! Schützen Sie meine Frau, während ich ihn aufsuche!«
Frau Mina sah durch all den Jammer und Schrecken und all das Leid die sichere Gefahr für ihn. Sie vergaß sofort ihr eigenes Elend, klammerte sich an ihn und schrie,
»Nein, nein, Jonathan, du darfst nicht von mir gehen. Ich habe heute Nacht schon genug gelitten und nun soll ich auch noch befürchten müssen, dass er dir ein Leid antut. Du musst bei mir bleiben und bei deinen Freunden, die dich schützen werden.«
Sie war wie irrsinnig. Er gab ihren Bitten nach. Sie zog ihn neben sich auf die Bettkante und schlang ihre Arme um ihn. Van Helsing und ich suchten beide zu beruhigen. Der Professor hob sein Kruzifix hoch und sprach,
»Fürchten Sie sich nicht, liebe Frau Mina. Wir sind bei Ihnen, solange das in Ihrer Nähe ist, kann Ihnen nichts Böses etwas anhaben. Für heute Nacht sind Sie sicher. Wir müssen uns nun beruhigen und ratschlagen.«
Sie schauderte und schwieg, ihr Haupt in ihres Mannes Brust gepresst. Als sie aufsah, war sein weißes Nachthemd mit Blut befleckt,
da, wo ihre Lippen geruht hatten, und wohin aus der kleinen unscheinbaren Wunde an ihrer Kehle die Blutstropfen gefallen waren. Sie erschrak, als sie es sah, riss sich mit einem leichten Seufzer los und flüsterte unter qualerfülltem Schluchzen:
»Unrein, unrein! Ich darf ihn nicht mehr küssen, nicht mehr berühren! Oh, dass gerade ich ihm der ärgste Feind werden, dass er sich gerade vor mir am meisten in Acht nehmen muss!«
Da sagte er entschlossen:
»Mina, ich schäme mich, solche Dinge hören zu müssen. Ich will es nicht gehört haben und hoffe, es auch fernerhin nicht mehr zu hören. Gott strafe mich und sende mir noch bittereres Leid als das dieser Stunde, wenn ich je durch eine meiner Handlungen oder mit meinem Willen etwas zwischen uns träte.«
Er legte seine Arme um sie und zog sie an seine Brust. Eine Zeit lang blieb sie an ihn gelehnt und weinte. Er sah über ihren gebeugten Kopf zu uns herüber. Seine Augen glänzten feucht und seine Nasenflügel bebten, aber sein Mund war hart wie aus Stahl gemeißelt. Nach einiger Zeit wurden ihre Seufzer seltener und ruhiger. Dann sagte Arthur zu mir mit gekünstelter Ruhe, die seine Nerven bis aufs Äußerste anspannen musste: »Nun, Herr Dr. Seward, sagen Sie mir alles, was sich ereignet hat. Die Hauptsachen kenne ich ja. Ich möchte aber auch die Einzelheiten wissen.« Ich schilderte ihm alles, und er hörte scheinbar ruhig zu. Aber seine Nasenflügel bebten und seine Augen glühten, als ich ihm erzählte, wie die ruchlose Hand des Grafen seine Frau in der furchtbaren Stellung festgehalten, wie er ihren Mund in die klaffende Wunde seiner Brust gepresst hatte. Gerade hatte ich geendet, als Quincy und Godalming an die Tür klopften. Sie traten auf unseren Zuruf ein. Van Helsing sah mich fragend an. Ich verstand ihn sofort. Er meinte, ob es nicht zweckmäßig sei, von der Rückkehr der beiden dadurch Nutzen zu ziehen, dass wir die Gedanken von Jonathan und Mina von sich selbst auf andere Dinge lenken. Ich nickte ihm bejahend zu, und er fragte die Eingetretenen, was sie gesehen und getan hätten. Lord Godalming antwortete:
»Ich konnte den Vampir auf dem Grang nirgends entdecken, auch nicht in einem unserer Zimmer. Ich sah auch in das Arbeitszimmer. Er war dort gewesen, aber schon wieder fort.
Er hielt inne und sah mitleidig auf die zusammengesunkene Gestalt auf dem Bett. Van Helsing sagte ernst:
»Fahren Sie fort, Freund Arthur. Wir haben jetzt keine Geheimnisse mehr. Unsere einzige Rettung ist nun, alles zu wissen. Sprechen Sie rückhaltlos.«
Arthur fuhr fort:
»Er war dort. Aber obgleich es nur für ganz kurze Zeit gewesen sein konnte, hatte er doch kostbare Beute gemacht. Alle Manuskripte waren verbrannt. Die blauen Flammen flackerten noch über der weißen Asche. Auch die Zylinder ihres Phonographen hatte er in das Feuer geworfen, und das schmelzende Wachs hat die Glut noch gut genährt.«
Mir unterbrach ich ihn: »Gottlob haben wir noch eine Kopie im Geldschrank.« Seine Augen leuchteten einen Augenblick auf, dann aber wurde er wieder traurig und fuhr fort:
»Ich eilte die Treppe hinunter, konnte aber keine Spur von ihm entdecken. Ich sah in Renfields Zimmer, aber auch hier keine Spur, außer...«
Wiederum stockte er.
»Weiter!«
sagte Harker mit heiserer Stimme. Da senkte er den Kopf und sagte, indem er sich die Lippen mit der Zunge befeuchtete:
»Außer, dass der arme Irre tot ist.«
Frau Harker erhob den Kopf und sagte feierlich, wobei sie uns der Reihe nach anblickte:
»Gott sei ihm gnädig.«
Ich hatte das Gefühl, dass Arthur noch etwas zu sagen hätte. Da ich aber merkte, dass er absichtlich schwieg, sagte ich weiter nichts. Van Helsing wandte sich an Morris und fragte:
»Haben Sie uns nichts zu berichten, Freund Quincy?«
»Etwas«, sagte er. »Unter Umständen kann es auch viel bedeuten, aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich hielt es für nützlich, festzustellen, wohin der Graf sich nach Verlassen dieses Hauses wenden würde. Ich sah ihn nicht,
aber ich bemerkte, dass eine Fledermaus aus Renfields Fenster kam und nach Westen flatterte. Ich hatte erwartet, dass er in irgendeiner Gestalt nachts nach Carfax zurückkehren würde. Aber er hat offenbar einen anderen Schlupfwinkel gefunden. Heute Nacht wird er wohl nicht wiederkommen, denn der Himmel rötet sich schon im Osten und der Tag ist nah.
Wir müssen morgen ans Werk.
Die letzten Worte zischte er zwischen den Zähnen hervor. 2 Minuten etwa währte das Schweigen. Ich meinte, wir müssten uns gegenseitig unsere Herzen pochen hören. Dann sagte Van Helsing, indem er zärtlich seine Hand auf Frau Minas Gesicht legte:
»Und nun, liebe Frau Mina, sagen Sie uns ausführlich, was Sie erlebt haben. Es ist mir nicht darum zu tun, Ihnen neue Schmerzen zu bereiten, aber wir müssen unbedingt alles wissen. Jetzt noch mehr als bisher handelt es sich darum, rasch und durchgreifend zu verfahren. Der Tag, der alles enden muss, ist nahe, wenn es das Schicksal will. Jetzt haben wir noch das Leben und können lernen.«
Frau Hake zitterte. Ich konnte die nervöse Erregung genau beobachten, mit der sie sich eng an ihren Gatten schmiegte. Nach einer Pause, in der sie offenbar ihre Gedanken ordnete, begann sie:
»Ich nahm den Schlaftrunk, den sie mir verschrieben hatten, aber lange blieb die Wirkung aus. Ich glaube, ich wurde dadurch sogar noch munterer. Zahllose unheimliche Fantasien begannen sich in meinem Gehirn zu drängen. Alle standen in Verbindung mit dem Tod und dem Vampir, mit Blut, Schmerz und Leid.«
Ihr Gatte stöhnte unwillkürlich. Sie wandte sich zu ihm und sagte zärtlich:
»Rege dich nicht auf, Liebster. Du musst stark und tapfer sein und mir helfen, das Entsetzliche zu ertragen. Wenn du verstündest, welche Überwindung es mich kostet, von diesen furchtbaren Dingen überhaupt zu sprechen, würdest du begreifen, wie sehr ich deiner Hilfe bedarf.« Nun, ich sah, dass ich der Arznei mit meiner Willenskraft nachhelfen müsse, wenn sie mir etwas Schlaf verschaffen sollte. Ich nahm mir also ernstlich vor, zu schlafen. Jedenfalls ist dann der Schlaf rasch gekommen, denn ich erinnerte mich an nichts mehr. Jonathan, der nach Hause kam, störte mich nicht in meiner Ruhe. Als ich erwachte, lag er in seinem Bett. Im Zimmer war derselbe dünne Nebel, den ich schon vorher bemerkt hatte. Aber ich weiß ja nicht, ob Sie darüber informiert sind. Sie werden Näheres in meinem Tagebuch finden, das ich Ihnen nachher zu lesen gebe. Ich fühlte dieselbe unbewusste Angst wie vorher und hatte das unangenehme Gefühl, als sei noch jemand bei mir. Ich wollte Jonathan wecken. Er schlief aber so fest, dass man meinen konnte, er habe an meiner Stelle den Schlaftrunk genommen. Ich versuchte nochmals, ihn zu wecken, aber vergebens. Eine fürchterliche Angst ergriff mich, und ich sah mich entsetzt um. Dann überwältigte mich das Grauen. Neben meinem Bett, als sei er aus dem Nebel herausgestiegen, oder besser, als hätte der Nebel seine Gestalt angenommen, stand ein großer, schlanker Mann, ganz in Schwarz gekleidet. Ich erkannte ihn sofort aus den früheren Beschreibungen. Das wachsbleiche Gesicht, die hohe Adlernase, deren schmaler Rücken sich wie ein scharfes, weißes Band vom Gesicht abhob, die geöffneten roten Lippen, zwischen denen die scharfen, weißen Zähne hervorschimmerten, die roten Augen, die ich damals bei Sonnenuntergang bei der Marienkirche in Whitby gesehen zu haben vermeinte. Ich sah die rote Narbe auf seiner Stirn, die ihm mein Gatte geschlagen. Einen Augenblick stand mir mein Herz still. Ich hätte gern geschrien, aber ich war vollkommen gelähmt. Da sprach er in scharfem, durchdringendem Flüsterton, indem er auf Jonathan deutete:
»Schweig. Wenn du einen Laut von dir gibst, dann nehme ich den da und zerschmettere ihm den Kopf vor deinen Augen.«
Ich war so entsetzt und kraftlos, dass ich nicht wusste, was sagen und was tun. Mit höhnischem Lächeln legte er eine Hand auf meine Schulter und sagte, indem er mit der anderen meinen Hals entblößte:
»Vorerst aber noch eine kleine Erfrischung, zur Entschädigung für meine Mühe. Du wirst dich ruhig verhalten. Es ist nicht das erste oder zweite Mal, dass ich meinen Durst an deinem Blut stille.«
Ich war entsetzt. vermochte ihm aber seltsamerweise keinen Widerstand zu leisten. Es ist das wohl ein Teil des Zaubers, der auf dem Opfer lastet. Und er presste seine heißen Lippen an meine Kehle.
Ihr Gatte stöhnte wieder. Sie umklammerte seine Hand noch fester und sah ihn mitleidig an. Es sei ihm all das Leid gestehen statt ihr, und fuhr fort.
Ich fühlte meine Widerstandskraft völlig schwinden und war halb ohnmächtig. Wie lange das Furchtbare währte, ich weiß es nicht. Eine ziemlich lange Zeit schien immer verflossen zu sein, als er seinen unheimlichen, blutbefleckten Mund von meinem Hals löste. Ich sah schwere, rote Tropfen dabei herniederfallen.
Die Erinnerung schien sie zu überwältigen, und sie sank zusammen. Hätte der starke Arm eines Mannes sie nicht gestützt, wäre sie zu Boden gefallen. Mit großer Anstrengung raffte sie sich wieder auf und erzählte weiter.
Dann sagte er höhnisch zu mir:
»Ach, du wolltest wie jene anderen dein Gehirn gegen mich ausspielen. Du wolltest den Männern helfen, Jagd auf mich zu machen und mich in meinen Plänen zu stören. Du weißt nun, und die anderen wissen es schon zum Teil und sollen es nun bald alle wissen, was es heißt, meine Pfade zu kreuzen. Sie sollten ihre Kräfte besser zu Hause zusammengehalten haben, während sie ihre Kombinationsgabe gegen mich ins Treffen geführt, gegen mich, der über Nationen gebot, für sie gedacht und für sie gefochten hat, Jahrhunderte ehe ihr geboren ward, untergrub ich ihre Stellung.« Du aber, die sie alle lieb haben, bist nun mein Eigen. Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, bist meinesgleichen. Bist deine Zeit lang meine vortreffliche Weinkelter und später meine Genossin und Helferin. Aber jetzt muss ich dich erst strafen für das, was du mir getan. Du hast mitgeholfen, gegen mich zu streiten. Von nun an sollst du meinem Ruf Folge leisten. Wenn ich in Gedanken sage, komm, so sollst du über Länder und Meere hinweg zu mir kommen. Darum noch dies eine.
Er riss sein Hemd auf und öffnete mit seinen langen, spitzen Nägeln eine Ader an seiner Brust. Als das Blut zu spritzen begann, nahm er meine beiden Hände in eine der seinen und hielt sie fest umspannt. Mit der anderen Hand ergriff er meinen Nacken und presste meinen Mund auf die Wunde, so dass ich entweder ersticken oder schlucken musste von dem... oh mein Gott, was habe ich getan? Womit habe ich dieses entsetzliche Schicksal verdient, die ich doch mein Leben lang in Bescheidenheit und Rechtschaffenheit zu wandeln mich bemühte? Gott sei mir gnädig. Schau hernieder auf die arme Seele in schlimmerer als Todesgefahr und erbarme dich in Gnaden derer, die mich lieb haben.
Dann begann sie, ihre Lippen heftig zu reiben, um sich von einer ekelhaften Beschmutzung zu reinigen. Während sie ihr schreckliches Erlebnis erzählte, begann sich der Himmel im Osten zu röten und es wurde immer heller. Harker war schweigsam und ruhig, aber sein Gesicht nahm, je weiter die Erzählung fortschritt, eine seltsame Färbung an, die sich im Morgengrauen mehr und mehr bemerkbar machte. Als dann der erste Schein des erwachten Tages ins Zimmer fiel, stach seine Gesichtsfarbe auffallend von seinem weiß gewordenen Haar ab. »Wir haben uns dahin verabredet, dass immer einer von uns sich in Rufweite von den unglücklichen Gatten aufhält, bis wir wieder zusammenkommen und über unser weiteres Vorgehen beraten können. Eins aber weiß ich sicher. Die Sonne wird heute in ihrem Lauf kein unglückseligeres Haus bescheinen als dieses.«